Der Sneakpot ist unterwegs und macht sich auf die Suche nach dem Glück. Herzlich willkommen zur 349. Ausgabe des Sneakpots. Mit mir hier unsere Reiseleiterin, Claudia Nördinger.
Hallo, ich habe das Gefühl, ich bin jede Woche Reiseleiterin. Irgendwie kommt mir das so bekannt vor.
Ja, weil du so eine Art hast, uns herumzuführen.
Das hast du nett gesagt.
An der Nase oder wo?
Wer ist denn noch da? Außer
ich
mir.
Ich warte kurz, bis er fertig getrunken hat. Dann stelle ich euch vor.
Alles gut,
ewig, ewig glücklich, Robert Krüger.
Ach je. Ich bin doch gerade entführt worden, dachte ich. Naja, wir haben noch den Drogenbaron, den französischen. Stefan Giesbert.
Bonjour, ça va?
Gab es bei euch einen französischen Drogenbaron?
Ja. Yep.
Oh, bei uns gab es auch einen Drogenbaron.
Ach, siehst du mal.
Ja, wie hieß der Film?
Wir haben geschaut, Hectors Reise oder Die Suche nach dem Glück, nach dem 2004 in Deutschland erschienenen Buch von François Lelouch, keine Ahnung. Und du hast geschaut?
Lucy von Luc Besson. Aber auch im Film, das klingt doch erstmal sehr interessant. Worum ging's, Bob?
Er sah ein bisschen wie animiert aus. Es stellte sich dann raus, warum wir das für animiert gehalten haben, weil es nämlich diese Modellflugzeuge waren. Und das sah irgendwie nicht realistisch aus, diese erste Szene. Und
dachten wir so, flog so komisch.
Ja, genau, so Hectors Reise ins Glück. Und dann ist da ein animiertes Flugzeug. Und dann dachten wir, jetzt sind wir in einem Kinderfilm, weil wir hatten wirklich noch nichts davon gehört vorher. Und sind dann sehr, sehr positiv.
Hatte ich schon mal gehört.
Ach so, ich nicht.
War ja lange auf Spiegel-Bestsellerlisten.
Ich habe davon auch noch nie gehört.
Echt nicht?
Nein.
Oh, ich war mir sicher. Claudia erklärt uns jetzt das Buch.
Ist es ein Kinderbuch oder für Erwachsene? Ein Roman?
Ist ein Roman.
Okay. Von wem ist denn das? Oder aus welchem Land kommt denn das?
François Lelouch.
Ah, okay.
Und Frankreich, glaube ich.
Frankreich.
Diese Art, wie er um die Welt fliegt und dort immer sozusagen diese ganzen unterschiedlichen Konzepte von Glück erlebt, natürlich landet er irgendwann auch in Tibet und im Himalaya und so, ist ja klar.
Ich finde lustig, dass er in China anfängt. Die Leute sind bekanntlich da die glücklichsten auf der Welt. Nordkorea wäre noch besser gewesen,
ja,
aber.
Genau. ich fand das wenig kitschig, muss ich sagen. Also das fand ich sehr angenehm. Man hätte jetzt bei so einer Suche nach dem Glück auch fürchterlich dick auftragen können und da hätte der Schmalz aus jeder zweiten Szene triefen müssen, fast schon. Aber das vermeidet der Film auf ganz bezaubernde Art und Weise, das nicht zu machen. Also er vermeidet es, das zu machen, so rum. Das funktionierte sehr, sehr gut und ich konnte mir das angucken, ohne dass ich dachte, schmier mir es doch noch dicker drauf, sondern irgendwie hat er so ein Maß gefunden, wie weit er geht, bis wir verstanden haben, dass das und das jetzt das ist, was die Person glücklich macht. Und es hat uns das eher gezeigt, als es uns triefig zu erzählen oder so. Ja, und es war auch immer wieder witzig, aber er hatte auch immer wieder so Szenen, wo dir mal die Träne aus dem Knopfloch lief. Aber irgendwie, ich weiß nicht, der hatte so ein Fingerspitzengefühl, wo die Kante ist, über die man nicht drüber darf. Und das fand ich toll.
Sind die Leute hinter dem Film irgendwie bekannt? Irgendwas, was die gemacht haben sonst oder so?
Ich schaue es mal nach. Stefan, erzähl du doch mal was.
Googeln im Podcast.
IMDb
in dem Podcast.
Gibt der fröhlich weiter. Was ich so besonders schön fand und wo der Film mich eben auch ziemlich zügig hatte, war, ich hatte gerade kurz Besuch hier im Aufnahmestudio.
Schick die Cheerleader heim, Stefan.
Ja. Die Cheerleader haben gerade kurz um mich herum getanzt. Die haben noch Training unten
Er ist sichtlich verwirrt gerade.
Ja.
Waren sie nackt?
Nein. Ja, Cheerleader-Look.
Wir sehen zwar den Stefan, aber er hat die Kamera gut so positioniert, dass wir die Cheerleader leider nicht sehen konnten.
Ja.
Okay, was wolltest du sagen, Stefan?
Er fährt nach China, trifft dort einen, oder im Flugzeug schon einen Milliardär und er lebt mit dem so ein paar Tage und wie das erzählt ist, die Musik, die sie dazu gefunden haben, generell die Musik im kompletten Film ist so toll und es ist so so passend und so gut eingesetzt. Und wie er dann eben gerade bei dieser ersten Szene, bei dieser ersten Reise, ersten Teil der Reise, was er da erlebt, wie schnell das erzählt ist, wie gut das Tempo ist. Gerade, also insbesondere bei dem ersten Teil in China, später Afrika, Amerika und so, hat er das Tempo nicht mehr so gut, aber China und auch, wo er da in Himalaya geht, so toll, so präzise, so auf den Punkt, ganz, ganz toll. Und auch da alle Sachen, die wir sonst oder die wir uns früher immer vorgenommen haben zu besprechen, jetzt nur noch selten besprechen. Kameraarbeit, großartig. Musik, großartig. Schnitt, fantastisch. Wirklich super. Ganz, ganz, ganz toll.
Und auch
das ist mir schon während des Schauens aufgefallen. Da dachte ich schon so, oh, ist das toll. Boah, ist das gut. Oh.
Ja, da sind auch viele Szenen drin, wo einfach durch eine Kameraeinstellung irgendwie jetzt klar gemacht wird, überbordene Einsamkeit. Ja, in dem Augenblick, jetzt fällt hier gerade alles von ihm runter und er ist einsam. Und dann ist es ein Shot, ohne dass jemand was sagen muss, ist nur die Kameraeinstellung, die das komplett klar macht in dem Augenblick. Und solche Dinge für Gefühle, Bilder zu finden, das macht er häufiger, der Film. Und es ist erstaunlich. Ich fand es wirklich auch gut.
Schön.
Du grinst mich gerade so an,
Claudia. Ich freue mich einfach über die Adjektive in dieser Besprechung.
Okay. Die Adjektive.
Weil ich habe, glaube ich, noch nie eine Besprechung erlebt, wo der Bob bezaubernd und liebreizend gesagt hat.
Habe ich liebreizend gesagt? Ja. Ey, wirklich?
Ich glaube, ja.
Ich spule das nochmal zurück gleich.
Na gut. Oder was Ähnliches.
Also, können wir das in den Titel schreiben? Bob und Stefan besprechen mit fantastischen Adjektiven den Film.
Den liebreizenden Film. Also ich habe mal geguckt, was der Regisseur, er heißt Peter Chalsom, vorher gemacht hat. Wir haben zuletzt, glaube ich, den haben wir, glaube ich, auch gesehen, Darf ich bitten, mit Richard Gere.
Oh.
Und Hannah Montana, The Movie.
Oh.
Und Serendipity, weil es dich gibt.
Okay, also ist ein ganz großer Künstler.
Er ist ein ganz großer Künstler, aber offensichtlich hat er jetzt mal... blindes Huhn trinkt
zu
auch mal ein Korn oder so
ähnlich. Gefunden. Ab jetzt sind alle seine Filme Citizen Kane.
Vielleicht ist er. Ja.
Er ist jetzt 58 Jahre alt, jetzt macht er mal was Gutes.
Ja, cool.
Ja, vielleicht ist es aber auch die Vorlage.
Möglich.
Ja, gut, aber was ihr erzählt habt, ist ja wohl auch der Film handwerklich einfach toll.
Ja, stimmt schon.
Also vielleicht sind wir auch nur völlig verblendet und alle anderen werden jetzt sagen, oh Gott, was haben die denn geraucht, als die da drin waren?
Naja, aber
wir hatten viel Spaß.
Aber wenn ein Film über das Glücklichsein einen so glücklich macht, dass man ihn mit solchen Adjektiven beschreibt, dann finde ich, hat er schon was geschafft, oder?
Also. Ja, definitiv. Ich war ein bisschen erstaunt, als wir rausgegangen sind, gibt es ja in den E-Kinos diese Abstimmung, wir haben es schon öfter erwähnt, wo man dann immer sein Kärtchen bei den Daumen reinwirft. Und da lagen tatsächlich so ein paar Daumen runter drin. Ganz wenige nur, aber ich habe dann auch einen so einen Typen angeschaut, wie er es da reingeworfen hat und habe ihm dann so ins Gesicht geschaut und sagte, so sehen also Leute aus, die diesen Film scheiße fanden.
Hast du ihn zur Rede gestellt?
Ich war kurz davor.
Warum?
Hab dann aber gedacht, nee, das steht mir auch nicht zu. Aber
das wäre doch interessant gewesen. Hättest du ihn sofort in den Podcast einladen sollen.
Vielleicht hätte ich das tatsächlich tun sollen. Wo hast du reingeschmissen? Du hast bei Hoch reingeschmissen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe eben so kurz nach dem Film nochmal gegoogelt und bin da auf eine Besprechung gestoßen oder auf einen Kommentar bei einer Besprechung und der vergleicht ihn halt mit Eat, Pray, Love und hasst ihn genauso.
Oh.
Okay, ich habe gerade nochmal geguckt, wie die Abstimmung ausgegangen ist bei dem E-Kinos, wo wir unsere Kärtchen auch reingeworfen haben. Und das sind, wenn man es umrechnet auf unsere Punktzahlen, haben sie 7,8 gegeben. Also auch mehrheitlich gut gefunden. Und ich glaube, irgendwo so bei der Geschichte, so vielleicht bei mir 8,5 würde ich jetzt sagen, lande ich dann auch punktzahlmäßig.
9.
9, sagt der Stefan.
Ich war so fröhlich. Ich war so fröhlich nach dem Film. Es war echt, also.
Das klingt sehr schön.
Ja.
Ich glaube, den will ich auch sehen.
Ja.
Und dann kommst du zurück und sagst, Leute.
Das war nichts. Vielleicht
Leute, ihr habt es halt nicht verstanden.
Vielleicht lese ich erstmal das Buch, wenn das so erfolgreich war.
Da gibt es jetzt auch irgendwie Nachfolger und noch mehr Nachfolger. Hector und die Geheimnisse der Liebe, Hector und die Entdeckung der Zeit, Hector und Hector und die Geheimnisse des Lebens. Das ist eine kleine Hector.
Wir lernen auf jeden Fall, dass man in Afrika nachts nicht Taxi fährt. Und wenn man sein Handy in eine Hecke wirft, ist das blöd, weil man muss es wieder rausholen.
Ach was?
Ja.
Was? Kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern.
Siehst du, ich wollte vorhin auch noch fragen, habt ihr was gelernt?
Ja.
Ja.
Und chinesische Prostituierte sind sehr hübsch, aber oft nicht zu erkennen. Oder so. Weiß nicht, ist das der Takeaway oder habe ich da, wie auch immer.
Sicherlich. Ja, also ich denke, das ist das, was transportiert werden sollte.
Alles klar.
Ja. Gut. Lucy in the Sky with Diamonds. Ohne, nee, wie jetzt? Claudia, bitte sehr.
Ja, ich habe Lucy gesehen, den neuen Film von Luc Besson, geschrieben und Regie Luc Besson. Und der ist ja, also ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Ich bin nicht in den 90ern geboren, aber sozusagen in den 90ern als Filmfan von Luc Besson geboren. Also ich würde sogar sagen, dass er zu den ersten Regisseuren gehört, die mir so präsent waren als Person, von der ich ganz viel erwarte.
Ich bin, ja, geht mir auch so, auch wenn er es schon oft enttäuscht hat seither.
Ja, aber damals hatte ich so genau das Gefühl so. Also gut, es lag, basierte natürlich bei mir vor allen Dingen auf Im Rausch der Tiefe und Leon und das waren dann eigentlich schon, würde ich sagen, die zwei, die ich für wirklich
ganz, ja,
herausragend halte.
Aber ich bin auch großer Fan vom Fünften Element und
ich mag das Fünfte Element, aber ich finde, dass es schon bei Weitem kein so perfekter Film mehr ist eigentlich. Also ich finde schon, dass er einige Makel hat. Aber egal, jedenfalls danach für mich eine lange Talfahrt von Filmen, die ich mal durchschnittlich und mal auch ziemlich schlecht fand. Und jetzt sind wir also im Jahr 2014 angekommen. Lucy, ich habe gerade ein ganz komisches Geräusch auf dem Ohr.
Nee, hast du nicht. Du hast kein Geräusch mehr auf dem Ohr.
Ja, erzähl. Stille.
Ja, ja.
Was passiert hier?
Nichts.
Ich bin verwirrt.
Nur den Stefan weggedreht, okay, damit er keine Störgeräusche macht. Und damit habe ich dich jetzt verwirrt.
Ja.
Hat der Stefan Störgeräusche gemacht?
Nein, ich weiß nicht. Ich konnte es nicht hören. Jedenfalls in Lucy geht es, also die Hauptfigur ist von Scarlett Johansson gespielt, befindet sich irgendwo in Taipei oder sowas. Sie ist da Studentin, was schwer zu glauben ist, so wie sie rumläuft, aber okay.
Wie läuft sie denn rum?
Sie sieht eigentlich aus wie eine Prostituierte. Und zwar keine High-End-Prostituierte, finde ich, am Anfang des Films.
Okay.
Sie hat mit irgend so einem komischen Typen angebandelt, der in irgendwelche kriminellen Machenschaften verstrickt ist. Und in gewisser Weise, ja, weil er Schiss davor hat, was zu übergeben, was er übergeben muss, schickt er sie da rein und dann ist
übergeben im Sinne von
etwas wohin bringen.
Okay.
Ja. Also und er schickt sie dann da rein und dann ist sie mittendrin auf einmal in einem großen, ganz düsteren Drogenhandel-Dings. Und was dann letztendlich passiert ist, dass sie in sehr, sehr hoher Konzentration einer Superdroge ausgesetzt wird, die ihr dabei hilft, das Potenzial ihres Gehirns zu entfalten. Und der Film macht sehr viel aus der bekanntlich vollkommen unsinnigen Behauptung, dass der Mensch nur 10% seines Gehirns benutzt. Und wir können im Film mitverfolgen, wie sie immer die Prozentzahl noch weiter nach oben schraubt, was sehr hilfreich ist. Die
wird dann immer eingeblendet. Oder
wie? Genau, oh, also richtig so auf dem Bildschirm dann so 10%. 20%, 30%, was sehr hilfreich ist, weil man dann ein Gefühl dafür bekommt, wie lange der Film noch dauert. Man hat dann so das Gefühl, so wow, wir sind schon bei 80%.
Das ist die eingebettete Version des Timers, die ich immer im Kino stelle. Das
ist ganz nett. Um dem Film etwas intellektuelles Gewicht zu verleihen, existiert in dieser Filmwelt auch noch Morgan Freeman als irgendwie unheimlich renommierter Neurowissenschaftler, der irgendwie über das Gehirn alles mögliche Kluge von sich gibt, wobei wir am Anfang gleich einen Vortrag von ihm erleben, wo er unglaubliche Plattitüden von sich gibt und dann ist immer so ein sehr illustres Fachpublikum, was drin sitzt und sagt klug, klug, Applaus, Applaus. Ja, im Prinzip sehen wir dann eben, was passiert mit Lucy unter Auswirkung dieser Droge. Und irgendwann wird dann natürlich auch der
alles gut, red weiter.
Irgendwann wird dann der Wissenschaftler hinzugezogen, um im Prinzip vor allen Dingen um zu staunen und zu stehen und dabei zuzuschauen, was da passiert. Und es wird ziemlich gewalttätig zum Teil auch. Also sie prügelt sich halt dann so durch und
Kriegen wir das irgendwie visualisiert, was sie da jetzt dazu bekommt an Fähig? Also wird die dann irgendwie so ein Superheld oder was?
Ja,
genau?
Ja, wir sehen dann so, was sie so macht hinterher und da bekommen wir ein Gefühl dafür, was so ihre Fähigkeiten sind. Wobei das wirklich ein so unglaublicher Quatsch ist, was sie dann auf einmal kann. Und nichts davon ergibt auch nur in irgendeiner Hinsicht Sinn. Und es ist wirklich unglaublich unsinnig. Und dazu kommt noch, dass Luc Besson offensichtlich am Anfang des Films das Gefühl hat, ich wäre gern so ein bisschen so Tree of Life oder sowas. Dann kommen nämlich so kurze Szenen, wo wir die andere Lucy treffen, nämlich diesen Vormenschen-Affen-Dings, was das war.
Also deshalb ist sie am Anfang so abgeranzt, damit die Diskrepanz größer wird.
Dann. Vielleicht. Also jedenfalls, es fängt irgendwie bei der auch an. Und zu der geht's auch ein paar Mal so zurück. Also es soll quasi so gezeigt werden, wie der Mensch sich entwickelt hat, was auch immer. Und an einem späteren Punkt im Film gibt es auch noch mal so eine Art Zeitreise. Also es ist auf jeden Fall so, da hatte Luc Besson offensichtlich so eine Idee. Wobei interessanterweise in ersten 20 Minuten, 30 Minuten des Filmes taucht das noch relativ häufig auf. Und dann scheint er zu merken, dass das überhaupt nicht funktioniert und auch nichts bringt. Dann vergisst das mal eine Stunde, das ist auch nicht ganz eine Stunde, dass er das ja irgendwie so als Stilmittel mit eingebaut hat. Es gibt auch so ein paar reingeschnittene Naturszenen, wo irgendeine Raubkatze oder so Raubkatzen eine Antilope einfangen und sowas, wo du so denkst, aha, das soll mir jetzt verdeutlichen, was hier gerade passiert, weil wir haben nicht mitbekommen, dass Lucy ganz wehrlos unter diesen bösen Drogentypen ist und so. Ja, also da hat Luc Besson hat sich einiges vorgenommen und dann einen Film gemacht.
Wenn sie jetzt da so der Super Soldier wird, über ihre Gehirnkapazität, kriegt sie dann am Ende auch den passenden Super Gegner, der auch irgendwie in den Topf mit dem Zaubertrank gefallen ist?
Naja gut, den...
Oder verstehe ich den Film doch ein bisschen falsch noch? Darfst du nicht sagen.
Also es gibt Dinge, die möchte ich nicht sagen, aber eigentlich ihr Supergegner ist auf jeden Fall erstmal dieser Drogenbaron, der sie am Anfang quasi gezwungen hat, an dieser ganzen Sache überhaupt irgendwie beteiligt zu sein. Also allerdings die Frage, wenn doch zu sehen ist, wie sie auf diese Droge reagiert, warum dann nicht sofort alle anderen sagen, na super, dann nehme ich die doch auch. Die stellt sich durch diesen Film tatsächlich auch. Also
okay.
Okay. Ist sie nicht die Einzige, die noch die Droge hat, weil sie ja irgendwie transportiert oder was?
Ja, sie transportiert die Droge, aber nicht nur sie transportiert die Droge und so. Auch diverse andere haben zu verschiedenen Zeiten Zugang zur Droge. Also das ist nicht unbedingt, es ist nicht ganz zu erklären, warum es nicht ein paar mehr gibt, die wilde Dinge tun und sowas.
Was ein Quatsch.
Ja, schön für Scarlett Johansson ist, sie wird eigentlich des Zwangs zu Schauspielern komplett enthoben, weil sie eben als diese Figur mit dem unglaublich weit entwickelten Gehirnfunktion, die ganze Zeit mit so einem leicht starren, erstaunten, aber doch allwissenden Blick durch die Gegend läuft und irgendeine Form von Regung muss sie überhaupt nicht mehr spielen. Deswegen, sie läuft so in der Gegend rum. Tschüss, Jenny. Oder das war eine fremde Frau, die den Stefan da gerade geküsst hat. Nein. Ja, also sie läuft so durch den Film. Sie sieht gut aus, keine Frage. Deswegen hat es mich auch nicht gewundert, dass in ein paar Kritiken irgendwie so stand, mieser Film, aber Scarlett Johansson hält den Film zusammen. Da denke ich mir so, je nachdem, wie empfänglich du für die rein die optischen Reize bist, ja. Kann man bestimmt finden, dass sie den Film zusammenhält. Aber insgesamt ist das schon ein großes... Ein Seufzfilm.
Ich wollte gerade sagen, das reicht doch als ein...
Also ich habe irgendwo in der Kritik gelesen, it's a very, very dumb film about being very, very smart. Und das finde ich ist schon recht zutreffend. Ja.
Das gefällt mir sehr gut.
Schön.
Also Punkte? Eher nicht schauen.
Nee, also ich meine, es gibt bestimmt Leute, die sich davon so ein bisschen unterhalten fühlen, weil es passiert natürlich einiges. Es gibt Verfolgungsjagden und sie macht alle möglichen Dinge und was auch immer. Und wenn man nicht in Frage stellt, dass das ein riesiger, blöder Unsinn ist, der so tut, als wäre er schlau, dann kann man sich vielleicht unterhalten lassen, ich würde 4 Punkte geben. Also ein guter Film ist es wirklich überhaupt nicht, meiner Meinung nach.
Wenn ein Scarlett Johansson einfach per se schon unterhält, geht ja auch.
Sollte man vielleicht den Ton ausstellen, um sich wenigstens den Unsinn nicht anhören zu müssen. Ja. Aber okay.
Das wird dir deutlicher, brauchst du es nicht mehr machen. Wenn du schon empfiehlst, den Ton auszumachen, das reicht als Besprechung.
Oder was anderes anschauen, wo Scarlett Johansson besser ist, das gibt's ja durchaus auch.
Ja. Ich finde, da zeichnet sich langsam ein Muster ab. Scarlett Johansson wird von dem Zwang befreit zu Schauspielern, das war sie in Her ja auch schon. Jetzt müssen wir auf den nächsten Film warten.
Das ist jetzt ihre Rollenwahl. Sie hat irgendwie 6 Jahre sexy sexy gespielt und jetzt wechselt sie ins Charakterfach. Ach nein, sie spielt dauernd irgendwelche Wesen, die keinerlei Regungen mehr zeigen. Oder so. Genau. Ich will ihr da nichts unterstellen, dass sie irgendwas erkannt hat. Aber
wir warten jetzt noch den dritten Film ab und dann gucken wir mal, ob das Muster hält.
Also was ich auch ganz komisch finde, ist, dass Luc Besson offensichtlich da seine Ästhetik überhaupt nicht verändert hat, weil zwischendurch hatte ich immer mal so das Gefühl, es ist ein bisschen wie Mila Jovovich in Das fünfte Element, so wie sie auftritt und so. Nur, dass es damals viel charismatischer war einfach und damals passte es so in die Umgebung und es war irgendwie aufregend alles und so. Und Bruce Willis war eben ein guter
Multipass.
War ein guter Gegenpol dazu und sowas. Und hier ist einfach so
Multipass?
Multipass?
Entschuldigung. Nein.
Ja, also es ist nix, leider. Luc Besson sollte, finde ich, nicht so viele Filme mehr machen.
Tja.
Der Abwärtstrend ist für mich nicht aufgehalten. Ist
nicht aufzuhalten, okay.
Ja.
Oder zumindest hier nicht aufgehalten worden.
Nein. Wobei ihr, glaube ich, den vor, weiß nicht, 3 oder 4 Jahren, diesen Adele-Film oder ein Teil von euch fand den nicht so schlecht wie ich. Deswegen, das war ja auch ein Luc Besson. Das mit dem Dings des Pharao oder sowas. Den fand ich, ehrlich gesagt.
Ich glaube, den habe ich nicht gesehen.
Bisschen besser, aber.
Hast du das, Stefan? Dann war es
Christoph. Egal.
Oder Martin.
Also, schaut euch Hector oder die Suche nach dem Glück an. Schaut euch lieber nicht Lucy an.
Das unterschreibe ich.
Das wäre mein Fazit.
Oder wenn, dann erst Lucy und danach Hector, weil dann kommt man fröhlich aus dem Kino.
Mhm. Dann fragt man sich immer noch, warum man das Geld für Lucy ausgegeben hat.
Ja, gut.
Weil dieser Film endet auf jeden Fall irgendwann auf dem Wühltisch, wenn es sowas dann noch gibt. Oder bei, naja, man kann ihn dann bei Watch Ever oder sowas anschauen und sich überlegen, warum habe ich diese Zeit gewonnen. Er ist ziemlich kurz, das muss man sagen. Hier zur Verteidigung. Ich würde sagen, der größte Pluspunkt dieses Films ist, dass er irgendwie 90 Minuten lang ist oder sowas.
Ja, steht das hier ist gerade natürlich auch
wirklich
in unserem Dokument, dass es 90 Minuten sein.
Finde ich super.
Okidoki. Stefan, möchtest du weitermachen oder soll ich?
Ist mir egal. Ich mache weiter und moderiere dich an. Du hast dir eine... Ich weiß nicht, ob die Hörer das letzte Woche mitbekommen haben, aber du hast die ganze Zeit überlegt, dass du noch einen Film geschaut hast, den du uns aber nicht sagen konntest, weil du dich nicht mehr dran erinnern konntest. Jetzt, in der vergangenen Woche, hattest du genug Zeit, dich wieder in aller Ruhe daran zu erinnern. Dann ist dir eingefallen, welcher Film du geschaut hast. Hast uns das vorhin erzählt und Claudia und ich haben uns gefragt, warum?
Richtig.
Warum nicht Lucy statt?
So schlimm gleich. Ja, ich kann ehrlich gesagt auch nicht sagen, warum. Aber es ist mal wieder so eine Kurzschlussreaktion gewesen mit dem Finger auf dieser Fernbedienungstaste und dann macht es Klick und dann lief der Film und habe ich ihn geguckt.
Im Testosteron-Wahn.
Nein, das hat damit ja gar nicht so viel zu tun. Also ich habe eine Dokumentation geschaut über Arnold Schwarzenegger, einen Dokumentationsfilm. Stefan leuchtet uns mit einer Taschenlampe heim. Warum macht er das? Ein Dokumentationsfilm über Arnold Schwarzenegger aus dem Jahre, ich glaube 1977, 75, 76, irgendwie so in diesem Bereich. Und es geht im Grunde um die Phase, wo er versucht, das 6. Mal in Folge Mr. Olympia zu werden. Das ist die größte Sache, die man im Bodybuilding-Sport werden kann für Profis. Also ich glaube, Mr. Universum ist das, was die Amateure machen und Mr. Olympia ist das, was die Profis machen. Und wir kriegen dann so ein bisschen seine Geschichte erzählt. Wir kriegen die Geschichte erzählt von seinem anzunehmenden Finalgegner, obwohl das noch keiner weiß, weil kann ja noch keiner vorhersagen, wie diese Competition laufen wird. Und dann werden die beiden so begleitet und so langsam baut sich die Spannung auf und irgendwann ist dann Finale und wir sehen, wie es ausgeht. Und da sieht man halt, wie Arnold Schwarzenegger früher so drauf war und dass es eigentlich ein ziemlich lustiges Kerlchen gewesen ist. Und was es eben bedeutet, Bodybuilding zu machen. Und obwohl ich diesen Sport extrem albern finde oder immer fand, habe ich jetzt wenigstens mal verstanden, worum es geht. Und das ist ja auch schon mal was. Denn ich wusste bisher überhaupt nicht, was bei Bodybuilding sozusagen das Entscheidende ist. Und die, also ich weiß nicht, wisst ihr das?
Keine Ahnung.
Ja, was würdest du vermuten?
Ich weiß nicht, glaube ich.
Stefan?
Dass man möglichst alle Muskeln definiert zeigt. Würde ich so sagen, bei diesem Posing.
Ja, aber auch, dass alle Muskeln quasi in einer, wie soll man sagen, in einer Referenz zueinander, also in einer Relation zueinander stehen, die richtige ist sozusagen. Also wenn du die siehst im Fitnessstudio, was die dann machen, wenn du Arnold Schwarzenegger dabei beobachtest, dann kennt der halt offensichtlich Übungen für jeden einzelnen Muskel in seinem Körper, wie er den trainieren kann. Und der steht dann, also die begreifen sich quasi als Bildhauer am eigenen Körper und stehen dann da vor dem Spiegel und stellen fest, der Muskel da ist 2 Zentimeter zu klein und außerdem etwas größer als der auf der anderen Seite derselbe. Und dann macht er da irgendwie 20 Minuten Übungen nur für diesen einen Muskel und stellt sich wieder vor den Spiegel und denkt sich, ja, besser. Und modelliert die ganze Zeit an seinem eigenen Körper rum und zwar extrem gezielt auf einzelne Muskelgruppen. Und mit einer wahnsinnigen Hingabe wird das zelebriert, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Also ich habe immer gedacht, das ist so tumbes, ich muss größer und stärker sein als der andere. Aber es ist eigentlich, ich muss gleichmäßiger und ausgeglichener sein als der andere.
Ehrlich gesagt finde ich das nicht weniger krank, weil es ist die ultimative Kontrolle über den Körper. Das ist ja total zwanghaft eigentlich, dieser Ansatz.
Ja, aber es ist auch ich finde es nicht weniger befremdlich, als stundenlang an einem See zu sitzen und Fische zu angeln oder irgendwie und sich darüber abzunörden, dass der andere den größeren Hecht gefangen hat.
Naja, es ist viel schädlicher, als stundenlang an irgendwo zu sitzen und einen Fisch zu angeln.
Weiß ich nicht. Also
für den Körper auf jeden Fall.
Auch wenn ich bei dem Fischangeln dauernd Bier trinke, gleicht sich das aus.
Naja, okay. Wenn ich beim Fischangeln die ganze Zeit Koks nehme, dann ist es natürlich viel ungesünder. Das stimmt schon.
Ja,
boah, die Fische! Die Fische!
Ja. Aber ich glaube, es wäre nicht gut, wenn man beim Fischangeln Koks nehmen würde. Das wäre ganz schön
durcheinander. Dann weiß nichts mehr, dann wird es. Dann musst du noch länger angeln, noch mehr Koks nehmen. Fürchterlich.
Na gut.
Nee, also ich sage ja auch nicht, dass ich jetzt diesen Sport danach jetzt machen will oder dass ich irgendwie besonders das jetzt für das Beste und seit geschnitten Brot halte. Aber ich habe zumindest mal verstanden.
Geschnitten Brot ist scheiße.
Warum die. Das stimmt, aber das ist auch. Schick doch mal einer eine Hörerfrage zum Thema Sprichwörter, das wäre mal eine Sache. Ich habe zumindest verstanden, worum es denen geht.
Okay.
Und ich war erstaunt darüber, wie humorvoll und lustiges Kerlchen Arnold Schwarzenegger früher gewesen ist. Man kennt ihn ja immer nur so als so ein, ja, ist halt so Politiker und hin und wieder hat er mal diese Arnold Schwarzenegger-Lache drauf, wo man dann sagt so, okay, so hört er sich an, wenn er lacht, aber der war echt so ein sympathischer Typ und ich glaube, er hat auch ganz oft einfach gewonnen, weil er geistig flexibler war als die anderen. Also die anderen haben das alle fürchterlich ernst genommen. Und er hatte irgendwann so eine extreme Gelassenheit gegenüber diesem Wettkampf und gegenüber dem Stress, den das bedeutet. Und hat mit so einer Ruhe dann einfach auf der Bühne wahrscheinlich eine andere Ausstrahlung gehabt als einer, der jetzt verbissen gewinnen wollte und nicht damit umgehen kann, wenn er eben nur Zweiter wird. Und ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, warum ich das angeklickt habe, aber falls irgendjemand mal gucken will, wie Arnie so früher aussah zu seinen besten Zeiten, dann wäre das der Film dafür.
Okay.
Ist der Film deutsch oder englisch?
Du fragst mich gerade Sachen. Ich glaube, er ist englisch.
Okay, das heißt, er weiß es. Sein lustiges Englisch.
Man hört sein lustiges Englisch, aber vielleicht ist ein Übersetzer, Sprecher drüber und Untertitel oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Okay, nee, mir ging es darum, wie er redet.
Also er lebt zu diesem Zeitpunkt schon in Kalifornien und er redet die ganze Zeit Englisch, weil er die ganze Zeit in Amerika oder in Südafrika ist, wo diese Competition stattfindet. Ganz wenig zwischendurch gibt es mal Szenen, wo er mit einem Italiener irgendwie in Deutschland ist und da spricht er dann auch Deutsch. Aber da das ja ein Dokumentarfilm ist, ist da ja auch die ganze Zeit ein Sprecher, der uns durch den Film führt drüber. Und ob der jetzt Deutsch oder Englisch gesprochen hat, weiß ich nicht mehr.
Okay.
Ja. Der Film war angeblich ein Kassenschlager, stand in der Beschreibung. Ich kann das jetzt nicht verifizieren, aber das war dann irgendwann in den 70ern wohl. Ja.
Gut.
Arnold Schwarzenegger.
Wenn er da der Berühmtheit war.
Ja, Stefan, du hast Clooney-Schorsch angeschaut.
Ja, ich habe gestern durch Zufall, also war reines Durchschalten, auf einem der Privatsender bei Projekt Peacemaker Halt gemacht. Ein Action-Thriller mit George Clooney, den ich vor, was ich als herausgekommen ist, habe ich ihn im Kino gesehen und danach auch schon ein oder zweimal auf DVD oder vielleicht sogar noch auf Video. Nee, aber und ich fand ihn immer toll und dachte mir so, ob der immer noch gut funktioniert. Und er funktioniert immer noch richtig gut. Also er hat mir immer noch richtig gut gefallen, obwohl ich natürlich die ganze Geschichte kenne und alles weiß, wie es ausgeht und er schon irgendwie 2, 3 Jahre, 5, 6 Jahre alt ist. er ist wirklich immer noch sehr unterhaltsam.
Worum ging es da nochmal, so grob?
In Tschetschenien wird eine oder mehrere Atomwaffen geklaut und die werden dann über diverse Grenzen gebracht und George Clooney muss als Militärberater mit einer... Wer spielt denn die weibliche Hauptrolle, Claudia? Weißt du das zufällig?
Weiß ich nicht mehr.
Okay.
Ich weiß das gleich, Sekunde.
mit einer weiblichen Kollegin zusammen.
Ist es Nicole Kidman?
Kann sein.
Es ist Nicole Kidman.
Ah, ja. Mit Nicole Kidman zusammen, ja. Genau. Muss er versuchen, diese Bomben wiederzufinden und gibt halt alles mögliche militärische Gerät im Einsatz und Überwachungstechnik und ja, also so, wir filmen das von oben und der Satellit hat genau den Winkel, wir können dann doch das Kennzeichen sehen erstmal. Lustige Sache.
Ich finde den auch gut.
Ja.
Ja. Okay.
Schön spannend. Gut gemacht, sehr geradlinig. Kein Gedöns drumherum.
Kein Gedöns, sehr schön. Positives Feature für einen Actionfilm, kein Gedöns.
Ja, so Love-Story-Gequatsch und sowas, was einfach da nicht muss, kommt da nicht. Ist ganz cool. Jo. Projekt Peacemaker, kann ich immer wieder empfehlen.
Sehr schön.
Ja.
Dann war es das schon mit deiner Filmbesprechung.
Ja, ich wollte einfach nur kurz diesen Film empfehlen für Leute, die gerne Action-Thriller gucken. Das ist einer, den kann man immer mal.
Ja. Und so da kann man einen
Zwischenhappen.
Kann man einen guten Podcast-Kollegen zitieren und sagen, der ist gut gealtert.
Ja. Zitierst du hier den Ersatzmann?
Ich zitiere hier
alte Podcast-Kollegen.
Das Vorbild meiner Kindheit.
Ja. Der Bob wollte sich erklären.
Ja, bitte.
Was wollte ich mich erklären?
Ja, du klangst letzte Woche schlecht.
Ich klang letzte Woche, als wäre ich aus einer Blechdose gekommen. Das lag daran.
Seltsam, dass ich dich hier gut gehört habe.
Ich habe das auch nicht so wirklich wahrgenommen auf meinem Kopfhörer, weil man hört sich ja selbst durch den Körperschall immer noch mal irgendwie anders. Und erst als ich dann am Schneiden war in der Aufnahme, dachte ich, was ist denn da passiert? Und wir hatten das Problem ja die letzten zwei Folgen schon, aber da habt ihr das nicht mitgekriegt, weil ich das irgendwie da noch hingebastelt gekriegt habe. Aber mit dem Mikrofon, was ich hier hatte, war irgendwas kaputt. Und deshalb bin ich jetzt wieder auf dem alten, großen, dicken und müsste wahrscheinlich wieder sehr viel bassiger und dicker klingen als in den letzten Folgen. Aber das ist irgendwas kaputt.
Dicker, als du aussiehst, ja.
Danke. Da war irgendwas kaputt und ich glaube, wir brauchen ein neues Mikrofon. Nicht gut. Klickt mehr Flatter-Buttons. Wir brauchen ein neues Mikro. Kommen wir mal zu den Hörerfragen, oder?
Oh ja.
Ja, ich wollte die Überleitung von Klickt mehr Flatter zu unserer Server voll machen, aber.
Ah.
Können wir
reden
auch
wir über Hörerfragen.
Gehen wir erstmal über Hörerfragen.
Okay. Wir haben uns zwei Hörerfragen ausgedacht.
Nein, wir haben uns die nicht ausgedacht.
Also die erste ist von Norman. Und zwar ist die Frage, habt ihr ein Lieblingswort oder ein Wort, eine Sprachwendung, die euch jedes Mal beglücken, wenn sie euch im täglichen Leben über den Weg läuft?
Da fällt mir spontan ein, was mich wirklich ernsthaft glücklich macht, wenn jemand den Genitiv richtig verwendet. Das stimmt mich schon fröhlich.
Ja.
Ja, wegen des sagt, finde ich schon super.
Ja, das stimmt. Ich mag das Wort Unfug sehr. Das wurde mir ja auch schon in den Kommentaren irgendwann mal gesagt, glaube ich, von unserer Hörerin Anne, dass ich das dauernd benutze. Mhm. Es liegt daran, dass ich das einfach ein schönes Wort finde. Und Schabernack finde ich auch ein sehr schönes Wort.
Schabernack ist ein ganz schönes Wort, aber nur, wenn man es wohl dosiert einsetzt. Wenn man es zu häufig einsetzt, dann fände ich es ein relativ nerviges Wort.
Ja, aber es gibt so Wörter, so die vor allen Dingen beglückt es mich immer, wenn jemand ein Wort für etwas einsetzt, wo man sofort weiß, wie das jetzt gemeint ist, aber dieses Wort üblicherweise nicht dafür verwendet wird.
Ja, das ist natürlich schön. Also ich muss auch sagen, ich tue mich ehrlich gesagt bei der Frage ein bisschen schwer, weil so Wörter für sich, dass ich die toll finde, gibt es eigentlich nicht so viel. Ist eher eine Kontextfrage und das ist ja das, was du gerade beschreibst, dass bestimmte Wörter an einem bestimmten Ort eingesetzt können natürlich toll sein. Aber dass ich jetzt wirklich so Lieblingswörter hätte, da halte ich es ehrlich gesagt eher so mit Camus. der ja auf die Frage, was seine 10 Lieblingswörter sind, so totale Klassiker, eben so das Meer und keine Ahnung, die Wüste und sowas. Und also Wörter, die ich gerne mag, sind meistens relativ schlichte und häufig vorkommende Wörter, die einfach, finde ich, eine Bedeutungsanballung sind, die eben sehr wirkungsvoll für mich sind. Aber dass ich jetzt irgendwie so ein verrücktes Wort hätte, wo ich sagen würde, so wow, das fand ich schon immer super.
Ja, mein Vater hat irgendwie mir mal unterstellt, ich würde das Wort quasi viel zu häufig benutzen.
Quasi.
Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist oder ob das jemals so war. Vielleicht war das so.
Quasi ist ein hässliches Wort, finde ich.
Stefan winkt immer, wenn ich großartig sage.
Ja, das hast du eine ganze Zeit lang sehr, sehr häufig verwendet.
Also ich meine, natürlich verwendet man manche Wörter zu bestimmten Zeiten sehr häufig, aber das heißt nicht notwendigerweise, dass man sie so toll findet. Das ist häufig auch einfach so.
Nee, manchmal ist es einfach nur ein Tick, der dann hoffentlich wieder weggeht. Ja.
Und durch einen anderen ersetzt
wird. Ja, natürlich.
Also ich erinnere mich, dass einer unserer Hörer mir mal eine Facebook-Freundschaftseinladung geschickt hat mit der Begründung, du hast in der letzten Folge zwei Wörter verwendet, die ich besonders schön fand. Eins davon war Shishi. Das war ich noch. Ich weiß nicht mehr, was das andere war. Aber er fand irgendwie, ich habe zwei so Lieblingswörter von ihm verwendet und das war jetzt der Grund, weshalb er mir eine Freundschaft
sein hat. Ja, irgendwer hat neulich auf Twitter die aktuelle Folge des Cocktail-Podcasts weiter promotet und hatte geschrieben, dass er den Cocktail-Podcast toll findet, vor allem, weil wir in der Sendung die Redewendung am Arsch die Waldfee verwendet haben. Oh, das war dann an der Stelle auch ich gewesen, der das gesagt hat. Und da dachte ich mir auch so, das ist jetzt mal eine Begründung, die Folge weiter zu empfehlen, wo ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll, aber ich fand es dann doch irgendwie nett.
Ja, wir geben uns total Mühe, inhaltlich total viele Sachen zu machen und denken, ja, und dann sagen wir am Arsch die Waldfee und werden weiterempfohlen. Geil, oder? Ja.
Also mir geht es tatsächlich eigentlich eher so, dass es mehr Wörter gibt, die ich nicht mag. Also zum Beispiel ein Wort, was ich hasse, ist Prokrastinieren, weil das, mein Gott, irgendwann ist dieses Wort in Mode gekommen, alle benutzen es. Ich habe dann immer so das Gefühl, es ist ein hässliches Wort, rein vom Klang her. Und es sagt auch nicht mehr aus als viele andere Beschreibungen, die vorher benutzt werden, wie Zeitvertrödeln oder keine Ahnung, irgend sowas. Und ich finde auch, also ich weiß, das ist ein bisschen fundamentalistisch, aber ich habe bei diesem Wort so das Gefühl, wenn man es verwendet, dann sollte man zumindest erklären können, wo das hergeleitet wird und warum das jetzt so ein tolles Wort ist oder so. Was es tut, was irgendwie, außer dass es in gewisser Weise eine Wand hochzieht zwischen denen, die schon zum tollen Club gehören, die das tolle Wort Prokrastinieren nutzen, aber und denen, die nicht wissen, was es ist.
Aber das Prokrastinieren ist irgendwie, aus meinem Gefühl, ist dieser Hype von 2011 so. Das.
Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es ein Wort, was meiner Meinung nach, also ist mir damals aufgestoßen, als es anfing und zumindest unter Doktoranden ist es immer noch sehr populär, meiner Meinung nach.
Okay.
Ich finde es ein doofes Wort, so.
Sind wahrscheinlich alle die irgendwie eine Arbeit schreiben müssten.
Klar.
Und stattdessen lieber im Facebook prokrastinieren,
also, umhängen. Okay, wenn da draußen jemand ist, der dieses Wort gerne benutzt und so, dann erklärt mir einfach was. Also, weil mein Gefühl ist, dass im Prinzip man sich nur ein bisschen schlauer vorkommt, weil man nicht sagt, ich habe meine Zeit verschwendet oder sowas oder ich bin nur rumgehangen, was viel aussagekräftiger wäre, weil dann schon was erklärt wäre darüber, was du statt des Arbeitens getan hast. Es klingt halt irgendwie schlauer, aber mich nervt das Wort. So.
Ja, du kannst auf schlau sagen, dass du mal irgendwie voll abgehangen hast. Ole.
Genau.
Was ich muss jetzt noch ein wunderbares Wort anbringen, was ich hin und wieder zu Claudias Freude auch im Podcast verwende.
Ja.
Und zwar Potpourri.
Ja,
Potpourri ist
ein sehr schönes Wort.
Das stimmt.
Als meistens im Podcast-Zusammenhang dann nicht ganz richtig ist. Und wisst ihr, was toll ist? Unser Bäcker hier um die Ecke, der hat jetzt
Potpourri.
Der verkauft ein Potpourri. Und zwar zusammen mit dem Rheingau Musikfestival. Und da sind so kleine, ich zeige euch das mal in die Kamera. So sieht es aus.
Wir sehen eine Tüte, wo Potpourri draufsteht. Der Snack, war das?
Und da sind ganz viele so kleine Brötchen drin mit Oliven und mit Käse überbacken und sehr, sehr lecker.
Also das ist das sympathischste Potpourri, was ich je gesehen habe, weil Potpourri an sich finde ich ja absolut grauenhaft.
Das ist so eine Mischung von so Zeug, was auf dem Tisch steht und schön aussieht und duftet oder so.
Ne? Einstaubt und
ja.
Komische Farbe hat und sowas.
Auch ein Wort, was ich dauernd verwende, ist Schnuffi. Und zwar als Bezeichnung für, ich glaube, andere Leute sagen an der Stelle so ein Dingsi oder so ein
also Gedöns, würde der Stefan sagen.
Nee, Gedöns ist ja Gedöns ist ja überflüssig.
Der Stefan sagt über alles Gedöns. Okay, was ist ein Schnuffi?
Das benutze ich immer dann, wenn ich irgendein irgendein Kleinteil hinweisen will, für das mir das richtige Wort in dem Augenblick nicht einfällt. Dann musst du den Schnuffi da reinstecken, dann funktioniert das oder so. Also da liegt dann irgend so ein schwarzes Plastikteil daneben und kein Mensch weiß, wie man dieses blöde schwarze Plastikteil...
alle anderen sonst Ding sagen würden.
Genau, so. Okay. Ich muss das schwarze Ding reinstecken, dann sage ich, steck's den schwarzen Schnuffi da rein und dann geht das.
Ich finde, wenn der Schnuffi als Bezeichnung für Freund oder Freundin...
Ja, natürlich, aber...
Wo hat sie denn ihren Schnuffi gelassen?
Fies. Das machst du, stimmt, das verwendest du häufiger, weiß ich. Ja, aber ich habe das halt irgendwie für mich anders zweckentfremdet. Und die Leute wissen immer sofort, wovon ich spreche. Naja. Das hat noch nie jemand nicht verstanden. Gut, da
kann man ja, an dieser Stelle kann man ja Ork einsetzen und die Leute würden auch verstehen, was ja, du meinst.
Und deshalb finde ich, ist das eine schöne Stelle im alltäglichen Sprachgebrauch, wo man öfter mal ein lustiges anderes Wort benutzen kann.
Das finde ich auch gut, zu sagen, das ist eine schöne Stelle im täglichen Sprachgebrauch, wo man mal kreativ sein könnte.
Genau.
Ein Wort, was mir gerade noch eingefallen, was mich erfreut, aus Erinnerungsgründen, ist das Wort Pilz. Seit der Mittelstufe, weil ich hatte eine Mittelstufe Biolehrerin, als wir Pilze durchgenommen haben, die Pilz nicht sagen konnte und immer Pilz gesagt hat. Und seitdem ist aus irgendeinem Grund, es hat nie aufgehört, ist das Wort Pilz eins, was mich irgendwie doch immer wieder erfreut. Weil ich dann immer so, immer wenn jemand Pilz sagt, zugegebenermaßen, ich rede nicht so häufig mit Leuten über Pilze, deswegen es passiert nicht mehr so häufig, aber.
Bei Bier passiert dir das nicht, wenn jemand Pilz sagt.
Nee, es ist wirklich Pilz. Also, und wenn jemand Pilz sagt, dann ist es quasi so, als ob in meinem Hirn automatisch ich hören würde Pilz. Und dann denke ich, das ist schön.
Das ist ein bisschen gemein, dass die arme Frau nur noch so in deinem Kopf existiert, aber na gut.
Ich weiß nicht mal mehr, wie die heißt.
Pilz heißt die. Pilz.
Und das ist ja in allen Kombinationen, das war wundervoll, dann der Schimmelpilz. Herrlich. So kann man sich noch mehr als 10 Jahre später über einen armen Sprachfehler amüsieren. Ja. Tja.
Liebe Hörer, liebe Hörer, schreibt uns eure Lieblingswörter und wie ihr sie verwendet und auch wann und in welchen Zusammenhängen ihr über die Sprachfehler anderer Leute lacht, auch wenn das gemein ist. Ihr könnt auch anonym kommentieren auf www.sneakpod.de. Und ich wollte noch unseren neuen Hörer Daniel begrüßen. Hallo Daniel.
Hallo Daniel. Ich bin sicher, dass jetzt irgendein Hörer irgendein Wort nennt, wo ich auch sage, ja, das war auch schon immer mein Lieblingswort. Weil damals, als wir gefragt wurden, welche Lieder uns immer glücklich machen oder sowas, da ist mir ja überhaupt nichts dazu eingefallen. Und dann hat jemand in Kommentaren ein Lied erwähnt, wo ich gesagt habe, so ja, das stimmt total für mich. Also manchmal brauchen wir die Hörer, um unsere Fragen für uns zu beantworten.
Absolut.
Wir haben schon mal über Lieder geredet, die uns glücklich machen.
Ja, ja, ja. Ja. Und das fand ich damals irrsinnig schwierig und da brauchte ich eindeutig die Hilfe von Hörern.
Gut, kommen wir zur nächsten Hörerfrage. Wir haben noch eine, oder?
Ja, die zweite Frage ist, von, wie spricht man denn das aus?
Das kann der Bob. Das
C8A Busses. Keine Ahnung.
Nee, ich weiß nicht, ist ein Twitter-Name. Ich würde jetzt auch nicht wissen, wie man...
C8A Busses.
Keine Ahnung.
Shay-Busses? Ich weiß es nicht.
Das ist auch möglicherweise
vielen Dank für die Frage
zum Aussprechen gedacht.
Die Frage ist ganz kurz, nämlich, wie steht ihr zu Animes?
Soll ich anfangen?
Ja, alle schauen den Stefan Anime an.
Ja, Stefan, antworte doch mal.
Ich mag sie nicht. Mir gibt es nichts und ich kann da nichts rausholen und es ist irgendwie, es verleitet mich zum Weiterschalten und ja. Das ist, so stehe ich zu dem.
Ich fürchte, da muss ich mich anschließen. Ich würde jetzt nicht sagen, also du hast, glaube ich, gesagt, ich mag sie nicht. Mir sind sie egal. Also ich stehe wirklich vollkommen indifferent gegenüber und ich gehe mit, es verleitet mich auch zum Weiterschalten, auch wenn ich nicht so oft mehr seppe, insofern ich dazu komme, weiterschalten zu müssen. Aber ich würde halt in so einem Verleihportal keinen Anime-Film anklicken. Wenn hier so eine Scheibe auf dem Tisch liegen würde, würde die da ewig liegen bleiben, bevor ich jemals auf die Idee komme, die einzulegen. Und wir haben uns damals ja mal bezüglich Evangelion durch unseren Hörer Q induziert damit befasst. Da habe ich mir das angeschaut, meine Meinung damals auch, glaube ich, mit zu Protokoll gegeben und es hat an der Sache nichts geändert. Also das ist einfach irgendwie ein Genre, mit dem ich nichts verbinde.
Also der Hörer, der diese Frage gestellt hat, hat ja auch geschrieben, dass er irgendwie sich mit den Studio Ghibli-Sachen so ein bisschen beschäftigt hat und da eben gerade so ein bisschen eingestiegen ist. Und so geht's mir eigentlich auch. Also ich finde, also ich habe eben auch, also gerade von diesen frühen Ghibli-Sachen, also einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist auf jeden Fall Totoro, den ich so unglaublich wundervoll finde. Also der ist bestimmt unter meinen Top 10. Und da gibt's noch einige, die ich einfach so wundervoll und bezaubernd und klug finde und so. Es gibt ja auch diesen Film Das letzte Glühwürmchen oder sowas, was ja eigentlich ein Kriegsfilm ist und so. Also überhaupt nicht so Kinderfilm, wie man denken würde. Und also ich finde schon, dass es ein, dass es tolle erzählerische Möglichkeiten bietet. Aber ich muss zugeben, dass ich auch eine gewisse Hemmschwelle habe, wenn ich jetzt in dieser Situation bin, über die wir immer wieder sprechen. Dieses, ich entscheide mich jetzt, was schaue ich? Und ich muss zugeben, dass da bei mir auch gar nicht so häufig dann Anime rauskommt, wenn Anime zur Auswahl steht. Aber es gibt auf jeden Fall einige Animes, die ich ganz wahnsinnig toll finde. Und ich meine, klar, auch sowas wie Ghost in the Shell oder wie heißt es, Blood, The Last Vampire und sowas, finde ich auch einfach technisch toll. Und ich habe ein paar Probleme durchaus, das habe ich auch damals, als ich die ganze Evangelion-Serie angeschaut habe, dank unserem Hörer Q, habe ich am Anfang gemerkt, dass ich ein paar Probleme habe, emotional so Zugang zu den Figuren zu finden, auf jeden Fall. Also für mich ist Anime schon was mich erstmal so ein bisschen emotional rauswirft. Und je nachdem, wie gut er eben ist, holt er mich dann auch wieder rein. Also bei Totoro habe ich das Problem überhaupt nicht. Da bin ich, könnte ich ab der ersten Minute weinen vor Glück, weil er einfach so absolut wundervoll ist. Aber ein bisschen, für mich ist Anime zu schauen auch ein bisschen mehr Arbeit als manche andere Filme zu schauen. Und das liegt aber wahrscheinlich zum Teil doch auch am kulturellen Kontext. Also dass mir zum Teil der Kontext ein bisschen fehlt und ich eben so merke, ich muss mich wirklich sehr bewusst dazu entscheiden, mich da jetzt drauf einzulassen und mich damit zu beschäftigen. Aber ich mag Anime auf jeden Fall. Also.
Da musst du ab sofort weiterhin bei diesem Thema unsere Meinung hier hochhalten. Also den Sneakpot-Anime-Expertin, Claudia.
Ja, also
für Expertin, Vertreterin.
Für Expertin in irgendeiner Form zu werden, ist halt schwierig, wenn jedes Mal die Entscheidung dazu, einen anzuschauen, für dich so ein bisschen eine Anstrengung ist.
Aber das sagt ja eigentlich auch eine Menge schon aus irgendwie.
Aber irgendwie auch nicht, weil irgendwie ist es halt auch in gewisser Weise nur ein emotionales Vorurteil, was schon häufig widerlegt wurde bei mir und wo ich eigentlich gar nicht so richtig weiß, warum das immer noch da ist. Aber trotzdem
gibt es eben... Ich sag ja, man weiß möglicherweise nicht, was es aussagt, aber ich finde, es sagt trotzdem was aus, wenn dieses Vorurteil nicht weggeht
an der Stelle. Ich weiß nicht. Also ich habe vor einigen Jahren, irgendwie vor 5 Jahren, habe ich ein Buch gelesen von Peter Carey, dem australischen Schriftsteller. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Wrong About Japan. Und da geht es darum, dass er mit seinem jüngeren Sohn nach Japan reist. Und sein jüngerer Sohn ist ein wahnsinniger Anime-Fan und es ist eben so eine Vater-Sohn-Sache, dass sie das so zusammen machen und so. Und er versucht sich dann eben so in diese Anime-Welt mit so ein bisschen so reinzulesen zum Teil auch und eben so, er geht da auch so ein bisschen historisch ran, versucht so dann die frühen Anime-Sachen anzuschauen und versucht sich eben zu bilden, um besser mit seinem, ich weiß nicht, wie alt der Sohn ist, 12 oder sowas oder 13, besser mit ihm kommunizieren zu können und so. Und das fand ich ein sehr, sehr faszinierendes Buch, weil es eben dadurch, dass es diese Perspektive einnimmt, für dich auch möglich macht, irgendwo bei Null anzufangen und zu entdecken, was du an Anime eben möglicherweise spannend finden könntest. Und damals, als ich das Buch gelesen hatte, hatte ich dann eine Liste, wo ich gedacht habe, so, das muss ich jetzt alles anschauen und so. Und ein paar habe ich eben auch angeschaut, also zum Beispiel das einzige oder das letzte Glühwürmchen, wie heißt denn das? Das war ein Film, den ich damals basierend auf dem Buch gesehen habe und fand ich auch wahnsinnig toll. Also ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ein bisschen Arbeit, finde ich, ist es, aber ich finde trotzdem Anime ganz toll. Und ich nehme gerne Anime-Empfehlungen entgegen.
Na, das ist doch schon die nächste Aufforderung für unsere Hörer.
Ja.
Ich fand's auch toll letzte Woche, die Diskussion, endlich mal wieder ein paar mehr Kommentare in der Kommentarsektion unserer Webseite auf sneakpot.de. Stefan ist eingeschlafen? Nein?
Nein, der ist voll wach.
Sah nicht so aus. Ja, und auf diesem Server, wo ihr die ganzen Kommentare ablegen könnt, geht uns der Speicherplatz aus. deshalb wollte ich die Hörer mal fragen, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr zum Beispiel den Sneakpot im Format Ock oder Opus abonniert habt, dann meldet euch mal zu Wort. Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, das benutzt keine Sau. Und ich will jetzt widerlegt werden. Weil wenn ich nicht widerlegt werde, könnte ich auf die Idee kommen, eins dieser Formate zu killen, um ein bisschen Speicherplatz zu gewinnen. oder ihr klickt einfach mehr Flatter-Buttons, dann kaufen wir uns einen größeren Server. Aber bald geht uns jedenfalls der Speicherplatz aus und ich muss irgendwas tun, dem drohenden Ende der Upload-Möglichkeiten entgegenzutreten. Und ja, das wäre die Frage. Benutzt ihr Ogg oder Opus? Oder bieten wir das eigentlich völlig umsonst an und ich kann das Zeug löschen? Das wäre mal was ihr auch auf sneakpod.de in die Kommentare schreiben könntet. Oder ihr könnt mir das, wenn ihr damit die Kommentare nicht zuspammen wollt, auch gerne an robert@sneakpod.de per Mail schicken.
Das betrifft eigentlich nur die Ogg und, wie heißt das, Ogg und Opus?
Ja.
Die das verwenden.
Richtig, die das verwenden, genau. Also kommt einfach mal aus eurem Loch und schreibt mir eine Mail. Und falls da nichts kommt, dann könnte ich zu der Überzeugung gelangen, dass es da draußen niemanden gibt, der diese beiden Formate benutzt, zumindest unter unseren Hörern. Und dann wäre das eine Menge Speicherplatz, den wir einfach so umsonst belegen. Und dann könnte ich ja darüber Speicherplatz gewinnen, wenn ich die Files wieder lösche. Weil selbst wenn ich nur eins dieser Formate abhänge bei 349 Folgen, sind das eine Menge Dateien, die ich da wegwerfen könnte. Also sagt mal an.
Wir haben alle Folgen schön gerechnet.
Also ja. Alle Folgen bis zurück zur ersten sind in allen Formaten verfügbar. Deshalb ist der Server ja jetzt voll. Und
ach je.
Ja.
Wir haben ganz schön viele Formate zur Verfügung, oder?
Es gibt auch jetzt so ein Content Delivery Network für Podcaster, das heißt Podseed. Ich habe da auch schon mal angefragt, ob ich da unseren Podcast hosten kann und darf und soll. Im Moment sind die noch kostenlos, aber die werden dann auch irgendwann auf ein Geldbeteiligungsmodell umstellen und da irgendwie würden da Kosten für anfallen. Und dann haben die mich zurückgefragt, wie viel Platz brauchst du denn so? Ihr habt ja schon so ein paar Folgen. Dann habe ich gemeint, naja, wenn ich nur den Sneakpod umstelle, so 40, 45 Gig. Und dann hat er auch kurz gehustet und hat gemeint, er würde sich nochmal melden und bisher habe ich da nichts mehr gehört an der Stelle. Also, ist üppig mittlerweile. Und unser Server hat nur 60 Gig. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich da auch irgendwie einen anderen Tarif wechseln, aber das würde bedeuten, dass ich den ganzen Server komplett neu machen muss, weil die das nicht umstellen können, sondern dann würde ich einen neuen neu installieren müssen und dann irgendwie den alten kündigen. Das ist fürchterlich viel Arbeit. Egal.
Das muss ja nicht sein.
Das war die Abteilung Housekeeping, wo ich mal so ein bisschen von hinter den Kulissen erzähle. Ja. Habt ihr noch was?
Ich hab nichts mehr.
Stefan sitzt mit einer Aura von weißem Licht umgeben. Sieht sehr, sehr hübsch aus.
Ich glaube, seine Gehirnleistung ist bei 90%. Also, so sieht er aus. Ja. Nee, das stimmt nicht. Dann würde er jetzt Bäume schlagen. Nee.
Ach so.
Wurzeln schlagen. Ach, keine Ahnung.
Oben Wurzelbäume schlagen.
80% würde ich mal schätzen.
Wurzelbäume schlagen. Oben rechts wäre auf jeden Fall genügend Platz für die Prozentzahl zum Einblenden.
Nee, die kommt über den ganzen Bildschirm. Die wird einfach so schwarzer Bildschirm, Prozentzahl.
Ah, okay.
Das ist ein starkes filmisches Mittel. Aber wie gesagt, so als Zeitanzeiger fand ich das gar nicht so übel.
Ja, also Hector hatte ich auch wieder einen Timer gestellt, wie ich das ja immer in den Equinos tue. Oder eigentlich auch schon, bevor wir in die Equinos gegangen sind. Und ich habe ihn kein einziges Mal gebraucht. Wir haben wirklich vollkommen vergessen. Und dann standen wir irgendwann im Foyer und ich dachte, warum vibriert meine Hose? Und dann habe ich es rausgeholt und dann stand da Timer done. Ja. War der Abspannszene.
Gut. War sehr schön.
Sehr gut. Tja, wir waren sneakfleißig diese Woche.
Und nächste Woche ist die 350.
Oh ja.
Oh mein Gott.
Machen also was Besonderes?
Ja, aufnehmen. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt 350 Folgen Sneakpod und schreiben Sie Kommentare. Jetzt habe ich unsere Hörer gesiezt, das mache ich ja sonst nie. Schreiben Sie
Kommentare. Wir sind Kommentare. Ja
schon ein bisschen älter. Oh Gott, schreibt Kommentare.
Aber unsere Hörer bleiben immer 15. Oh in Gott. Ihrem Herzen.
Ja. In deinem Herzen bleiben die immer 15.
Haben wir überhaupt 15-jährige Hörer? Ich bin nicht sicher.
Hatten wir mal. Doch, liebe 15-jährige Hörer, schreibt auf sneakpod.de einen Kommentar an die Claudia.
Ja.
Und bis dann.
Tschüss.
Tschüss.